Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 217. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Du warst also sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben.
Sicher weiß ich das noch. Wir waren ja im Spitzer Graben unterwegs und waren beim, wie du sehr liebevoll genannt hast, Professor des Spitzer Grabens beim Peter Feiler Malberg. Eingeschenkt hat er uns sowohl den Veltliner als auch den Riesling, die uns beide extrem,
ja, nicht nur sehr,
überrascht
sehr
haben, sondern begeistert haben natürlich. Also, ihr wisst alle, wir mögen die Feiler Malberg Weine sehr, sehr gerne. Aber die zwei waren halt wild. Also wir haben da einmal Buschenberg 22 Riesling gehabt.
Richtig.
Und dass das ein 22er ist, war ich halt nie im Leben drauf gekommen. Und dann haben wir einen
und
grünen.
Und schon gar nicht 22 vom Donauufer, nicht
ja,
aus dem
so Spitzergraben
drinnen.
Genau, oder? Also Weißenkirchen. Und dann haben wir gehabt einen grünen Veltliner 23 Fiesling, von dem der Peter sehr zu Recht gesagt hat, das ist ein bisschen grüner Veltliner wie früher. Das ist ein Nordhang, da waren früher nur Kühe drauf, sonst nichts.
Das hat noch richtig Säure.
Das hat noch richtig Säure.
Geil. Ja, das war
also
schon sehr leibend.
Sehr cool. Und natürlich auch sehr spannend, was der Peter erzählt hat. Also der hat natürlich gefühlt mehrere Leben gelebt.
Korrekt.
Und von allen erzählt. Sehr, sehr interessant das Ganze. Und dann natürlich auch ist er näher darauf eingegangen, wie es war, wie er dann schlussendlich in die Wachau gegangen ist, wie so sein eigenes Wein gegründet hat, nachdem er so lange beim Gut Hardegg war. Und wie das am Anfang war, wenn man so in den Spitzergraben kommt, als Fremder.
Ja, genau. Und in der Wachau einfach mal ein bisschen
umrührt.
Ja. Direkt, ja, umrührt, aber auch direkt richtig Gegenwind kriegt und am Anfang auch richtig geschimpft. Das habe ich sehr spannend gefunden, dass er das auch so ehrlich erzählt hat. Das war richtig cool.
Coole Folge.
Na gut.
Auf zur nächsten coolen Folge.
Auf zur nächsten guten Folge. Wir sitzen da mit dem Roland Daus am Weingut Daus in der Südsteiermark. Schön, dass wir da sein dürfen.
Freue mich auch. Schön, dass ihr da seid. Grüß euch.
Und du hast uns natürlich sofort was eingeschenkt. Sehr schön.
Genau. Wir kümmern uns gleich mal um den
Starten
Wein, Roland.
Starten wir damit, yes.
Wir haben da übrigens wieder schöne Zündgläser.
Schön.
Ja, gefällt mir gut vom Handling her.
Voll.
Gemütlich zum Trinken, angenehm.
Es sind einfach coole Gläser, finde ich.
Ja, also es ist vom Feeling des Glases in der Hand, also auch diese Gewichtsverteilung, das ist fast, als wenn das schweben würde.
Das stimmt. Also es
Korrekt,
fühlt sich
ja
so unendlich leicht an, immer wenn du ein Glas in der Hand hast. Obwohl es nicht so leicht ausschaut. Also es sieht
auch
so aus, als würde das ein bisschen ein Gewicht haben müssen und dann nimmst du es in die Hand und es hat gefühlt gar keins.
Ja, vor allem, weil die Zündgläser halt so ein bisschen mehr dicker ausschauen, finde ich, von den Rändern und ein bisschen kräftiger ausschauen. Und dann nimmst du es in der Hand und musst fast aufpassen, dass du nicht gleich voll in Tee hast, weil es einfach so leicht ist.
Ja, ich glaube, das ist schon eben passiert.
Ich glaube, beim ersten Mal.
Ja, dass das schwerer ist und eben der runde Rand oben, der täuscht viele, macht sehr klobig.
Voll.
Manche lehnen es ab, aber ich sage, es ist alles erlaubt. Es gibt so viele tolle Gläser.
Mhm.
Und natürlich, jeder Wein präsentiert sich dann in jedem Glas so, wie es ist. Und wie auch immer, mir gefallen die recht gut und verwenden das sehr gern.
Yes.
Das präsentiert sich gerade sehr schön.
Absolut. Rosen. Du hast eine extrem schöne, sehr, sehr feine Reduktion da drinnen.
Voll.
Ja.
Das ist
voll
immer
schöne
der erste
Kräutrigkeit.
Schritt, der entgegenkommt.
Aber halt richtig frisch. Ne? Das ist ultra elegant, ultra fein. Mhm. Voll auf diesem kräutrigen, leicht grün-kräutrigen, also eher heller, finde ich. Sehr schön. Und dann hast du drunter, finde ich, so eine saftig-fleischige gelbe Frucht.
Ja, fast so was Orangensästiges auch drunter, also sowas Zitrisches, aber nichts ganz, ganz, ganz Zitronenzitrisches, sondern so ein bisschen mit Aroma mit dabei.
Du meinst so ein bisschen dieses ätherische.
Genau, das Zästige.
Mhm, voll.
Und das verbindet sich halt extrem schön mit diesem Kräuterthema da.
Voll. Und ich finde die Balance eben sehr schön aus diesem frische, kräutrig, dann trotzdem wieder diese leicht fleischige, tiefe
Saftigkeit
drinnen, ja. Ich meine, wie immer natürlich, da ist schon das Kräutrige eher im Vordergrund, als wie jetzt irgendwie Frucht.
Mhm,
nein, das ist schon, liegt schon um einiges drunter, aber trotzdem hast du so eine schöne, saftige Gelbfruchtigkeit drinnen.
Und ich finde, du hast im Kern wirklich so was ganz Ätherisches.
Voll.
Fast so wie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so Kräuteressenz fast. So was ganz Tiefes, Dichtes.
Ja, ich überlege auch gerade, was es genau ist, ja.
Überleg du mal weiter, ich nehme den ersten Schluck.
Voll, mach das. Ich finde, das erinnert mich auch an so etwas ganz helles, nicht richtig weißer Pfeffer, aber sowas ganz helles, körniges, was so ein bisschen gerade das druckt hast. Mit druckt es da schon ein bisschen ein, diese gemörserte Sachenrichtung. Weißt du, wie ich meine?
Freut mir, ja. Gefällt mir am Gaumen sehr gut, Roland.
Aber richtig geil. Ich meine, man sieht natürlich schon, du kannst über den Wein heute eine Stunde reden. Ne?
Ja.
Und der Latte ist, also da bin ich schon, da hast du mich schon komplett abgeholt.
Ja. Geil. Ich bin ja nicht so der viel über Wein spricht, aber sage ich mal, der Hintergrund, die Tiefe des Weines, das ist für mich schon sehr elementar und ganz wichtig.
Kein Problem, wir sind nicht die viel und gerne über Wein reden. Wir machen das schon.
Ja, es gibt ja viele, die das wirklich sehr, sehr gut können, so wie ihr zwar, die das und perfekt machen können. Und ich sage immer so, das überlasse ich denen, die das beherrschen und gut machen. Und ich konzentriere mich auf den Part, wo ich glaube oder wo ich weiß, dass das mir gut liegt. Mhm.
Ich finde es extrem schön,
für die Blumen. Gell, also.
Ja, das nur dazu. Wir nehmen das einfach.
Ich finde, wir reden halt einfach, was uns halt einfällt, ob wir es gut machen oder nicht. Das sei immer den ZuhörerInnen überlassen. Aber freut mich, wenn du sagst, wir machen das gut. Danke.
Ja, aber das ist ja, es ist ja jedem selber überlassen.
So ist es.
Das entscheidet jeder für sich selber. Man kann es natürlich, wenn man das will, in eine Richtung fachmännische Verkostung bringen. Kann man, wenn man das trainiert, übt oder beruflich braucht, aber in dem Fall ist für mich Wein so, hat so ein großes Spektrum. Ich sage immer, ich vergleiche es immer mit einem Gemälde, ein Wein, und du kannst stundenlang davor reinschauen oder keine Ahnung wie lang und oft und wirst, wenn der Wein oder das Gemälde das kann, immer wieder was Neues entdecken. Mhm. Ne? Und darum ist ja auch das Wein trinken, kosten, was sehr, sehr Persönliches.
Stimmt.
Voll.
100%.
100%, ja. Aber du hast gerade angefangen zu sagen, sehr, sehr schön am Gaumen, korrekt?
Sehr, sehr schön am Gaumen. Und es macht vor allem auch sehr, sehr schön auf.
Ja.
Und zwar mit einer vorsichtigen Zurückhaltung, und dann macht es erst richtig auf. Das heißt, es kommt relativ langsam, finde ich, am Gaumen. Mhm. Und erst dann, so in der Mitte und am Schluss, spürst du auch, was da für Säure dabei ist natürlich. Die zirkt das Ganze dann extrem lang nach hinten. Also es wird dann ein extrem langer Strahl. Mhm. Aber ich finde, am Anfang haut die Säure nicht nieder.
Nein, gar nicht. Das macht einfach nur Länge da drinnen und schiebt das hinten raus, aber ist jetzt nicht überbordend. Mhm. Mhm. Ich finde, es macht auch mit einer leichten Schmelzigkeit auf. Du hast wieder diese sehr saftige Frucht und wieder diese Reduktion, die halt da in dieser Kräutrigkeit auch nochmal wirklich diesen Strahl Säure verstärkt und nach hinten schiebt. Sehr, sehr schön.
Ich habe auch ganz bewusst, also jetzt den Wein frisch geöffnet, ich habe nicht vorher aufgemacht, weil ich sage, es gehört da immer alles dazu. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Stoppel ausziehe, also ist alles mit Naturkork verschlossen, dass du schon die Möglichkeit hast, von Anfang an alles wahrzunehmen, was der Wein zeigen will, was in ihm steckt. Und das gehört einfach dazu. Und wir haben ja etwas größere Gläser, also bei meinen Weinen, es ist an und für sich, sie brauchen Luft, Luft tut ihnen gut, ist durch die Bank bei Naturweinen, weil ja die gesamte Struktur drinnen ist. Aber ich sage, man kann sie karaffieren, auf jeden Fall auch, aber ich genieße schon auch, dass du sagst, Stoppel ausziehen, einschenken und von Anfang an die gesamte Entwicklung mitzuverfolgen.
Ja, das steht für Stoppel auf und so steht das super da.
Absolut.
Also, hättest du jetzt gesagt, hey, was glaubst du, wie lange ist das offen? Hätte ich eher gesagt, das ist wahrscheinlich schon eine Zeit offen, weil das eigentlich sich schon sehr zugänglich präsentiert, finde ich.
Genau, weil da die Redaktion nicht über allem liegt, sondern schön einbunden ist.
Voll.
Das braucht im Normalfall einfach ein bisschen Luft, damit das passiert.
Ja, sehr saftig.
Ich finde, dieses Ätherische zieht sich extrem weiter am Gaumen.
Ja.
Dieses Ätherische, so ein bisschen dieses Zästige, bin 100% wieder dabei. Mhm. Also dieses Zitrusöl fast, ehrlich.
Mhm. Mhm.
Und dann so ein bisschen dieses tiefe, kräutrige, dass du auch wieder bleibst, auch wieder auf diesem Ätherischen. Ehrlich. Schön. Und
nur,
saftig.
Nur ganz feiner, dicken Gerbstoff.
Genau.
Aber so wirklich ganz, ganz leicht, was sich halt einfach nur so anlegt, aber nichts, wo irgendwie wirklich spürbar ist, finde ich. Sondern wirklich nur ganz, kitzelt nur so ein bisschen am Gaumen. Die Frage ist, was ist das für ein Jahr?
Das ist eine gute Frage. Der Gerbstoff, der da ist, sagt man, es ist nicht alt. Liege ich richtig.
Aber es fühlt sich auch nicht sehr jung an.
Jein. Gell? Was ist alt, was ist jung?
Fair.
Fair enough.
Ja, ich hätte so, wie das von der Reduktion, von der Saftigkeit, von der Säurestruktur dasteht, hätte ich gesagt, das hat zumindest schon ein paar Jahre gehabt, um sie zu finden.
Ja, aber nicht alt.
Ja, aber was meinst du mit nicht alt?
Ich würde die aktuellsten 5 Jahrgänge nehmen und das irgendwo da reinstecken.
Okay, dann ist es gereifter.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja. Wirklich?
Also ich war jetzt gerade so irgendwo in Richtung 17 gegangen.
Oh,
oder so
spannend. Gut, du hast die
Feeling her, aber
Weine auch ein bisschen früher entdeckt als ich. Weißt du noch, wie 17 war?
Nein, absolut nicht. Aber ich habe jetzt einfach nur in meinem Kopf so mal Ding, das wirkt für mich so, als hätte es schon eine gewisse Reife, einfach von dem, wie sie die Säure und der Gerbstoff da einfach eingebunden haben und auch die Reduktion da drin steht.
Jeder auf 20 überlegt gehabt tatsächlich.
Ja, meine, sind ja alle spannende Jahrgänge, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch ein bisschen was Gereifteres. Mhm. Das heißt, es ist auch älter als 17.
Mhm.
Es ist eben, ich sage, dieser Zugang von mir zum Wein, zum Naturwein, mit den Lagen, die mir zur Verfügung stehen, mit unserem Weinberg, eben mit diesem Kalkmergel oder Obbockboden, wie wir sagen, und eben auch diese Vielfalt der Pflanzen, die unter und zwischen den Rebstöcken wachsen und eben durch das biodynamische Arbeiten in Kombination mit der Vinifikation, ist oft so, damit du den Weinen ein bisschen Zeit gibst, ist es dann, hat es eine ganz eigene Spannung, das auch dann zu kosten.
Mhm.
Jetzt muss ich uns, glaube ich, helfen, was das für ein Jahrgang ist.
Ja.
Ja, selbstverständlich, weil ich weiß es ja.
Ja.
Also es ist ein wärmerer Jahrgang, es ist 2013.
13? Und das steht so da.
Nice. Gut, dass ich 20 gesagt habe.
Ja. Stark.
Aber es also ist auch das Schöne beim Wein, es gibt kein richtig und kein falsch.
Ehrlich. Also,
na, außerdem ist das ja meiner Meinung nach nur ein absolutes Kompliment,
ja,
an euch.
So ist es.
Wenn das so dasteht und 13 ist. Weil das finde ich natürlich Weltklasse. Aber das heißt, das ist Sauvignon H oder Hoheneck 13.
Sauvignon ist die Sorte, das ist korrekt. Mhm. Es ist aber kein Hoheneck. Der Hoheneck wäre vom kargeren Boden.
Mhm.
Ist jetzt Sauvignon Obbock 2013.
Ah, okay.
Mhm. Also ein Jahr in den Holzfässern. Die Obbocklinie ist immer so, bei mir sind die Parzellen, wo der Lehmanteil von diesem Kalkmergel ein bisschen größer ist, wo sich das erodierte Material gesammelt hat, in den Mulden, in den unteren Bereichen. Es ist alles ja eine Riede, alles Ried Hoheneckt, die 5,7 Hektar, aber sie haben halt doch nuancierte Unterschiede, sieht man dann auch in den Pflanzen, die dort zusätzlich, also unterhalb wachsen. Und auch vom Geschmack da dran. Mhm. Dadurch differenziere ich zwischen Obbock, Hoheneck, dann gibt es eben auch noch einen maischevergorenen Sauvignon.
Mhm.
Und ist jetzt, ich habe mich auch für diesen Wein entschieden, auch für den Sauvignon Obbock, weil das ist jetzt für uns vom Betrieb her der wichtigste Wein, machen wir auch mengenmäßig am meisten. Und wie soll ich sagen, ich bin von jedem Wein jedes Jahr immer wieder fasziniert, aber der Sauvignon Obbock ist immer so ein klasse Kerl, der immer ganz tolle Seiten zeigt. Und 13 war ein spannender Jahrgang für mich, der jetzt halt, ja, sehr, sehr fein zum Kosten ist.
Ja, also sehr, sehr große Zustimmung auf jeden Fall. Sehr schön.
Danke, dass du aufgemacht hast für uns.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr
richtig
gerne.
Richtig geil. Jetzt müssen wir da den Wein kurz fertig diskutieren, nämlich wo kriegt man die Weine von dir? Also ich meine, den 13er Obbock kriege ich nicht, gehe ich davon aus.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Christian Zachter
schon ja, seinen
Namen hat, aber der hat halt doch ein bisschen am Weinkeller hinten. Der wird das schon noch was das ein oder andere haben, sonst wird es ein bisschen schitter, ja, dass man das noch findet. Also ich selber war nicht mehr viel.
Ja, ist
ich glaube, das eben 2 Flaschen, das ist jetzt die vorletzte gewesen. Ne?
Vielen herzlichen Dank.
Danke nochmal.
Und also so
Christian Weinbank, ihr wisst Bescheid.
Korrekt. Und händlermäßig, wo kriegt man eure Weine in Österreich und Deutschland so?
Österreich sind wir mit dem WIG, ist unser wichtigster Partner, der uns in ganz Österreich vertritt und bin ja sehr glücklich, das passt sehr gut, läuft gut. Und ein bisschen in Wien dann eben auch noch der Dominik Bordone in Wiener Nuda, der ein bisschen was macht und das passt für uns recht gut.
Und Deutschland?
Deutschland sind wir eher, also in Berlin sind wir gut vertreten, haben in Berlin Edel und Faul und dann eben auch in Hamburg etwas.
Mhm. Sehr schön, sehr gut. Das heißt, ihr wisst, wo ihr es kriegt. Sauvignon vom Oppock, was kostet es ungefähr
im aktuellen
für aktueller Endkonsumenten?
Hof ist das bei 17,10.
Ja, gut. Ein sehr, sehr fairer Preis für sehr, sehr viel Wein. Mhm. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir einsteigen in deine Geschichte. Jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, wie das überhaupt gegangen ist. Wie bist du zum Wein gekommen? Wolltest du immer Wein machen?
Auf eine gewisse Art habe ich mich mit dem Platz, also das ist das Weingut von meinen Eltern, schon auch als Kind sehr verbunden gefühlt, auch mit der Natur. Es ist aber, sage ich mal, von den Rahmenbedingungen so familiär, dass wir eine große Familie, ich viele Geschwister habe. Wir waren 10 Kinder und ich bin der Jüngste.
Oh.
Und dadurch war das an und für sich für mich nie ein Thema, dass ich der Weinbauer werde, weil es war die Aufteilung so 7:3 für die Jungs. Das heißt, die Anzahl der männlichen Anwärter theoretisch war natürlich da. Dadurch habe ich das im Prinzip immer ausgeblendet. Obwohl, gar nicht drüber nachgedacht, aber wie gesagt, schon die Beziehung zur Natur, das war immer was Besonderes für mich. Ich habe auch sehr viel in der Natur gespielt draußen, ob das jetzt auf der Wiesen, im Wald, im Bach oder wie auch immer, wie es halt im ländlichen Bereich halt früher sehr oft der Fall war. Zwei Geschwister haben auch weinbautechnisch was gemacht, aber es hat sich so ergeben, dass das nicht wirklich gefruchtet hat. Ich bin zuerst schulisch einen ganz anderen Weg gegangen, also ich habe keine Weinbauschule besucht, keine fachspezifische Ausbildung gemacht, habe die Handelsakademie gemacht in Leimitz, habe dort die Matura gemacht und danach war ich so ein bisschen Wiegelwogel, was ich machen soll und dann hat sich das sozusagen zu Hause ergeben, dass sich das doch, dass das passen könnte, dass ich den Betrieb führe. Und ich habe mich da einfach den Eltern angeboten. Ich probiere es, wenn sie wollen. Und habe dann mit 91 sozusagen, seit 91 bin ich jetzt am Hof. Ja.
Hast du noch irgendeine Form von Weinbauausbildung nachholen wollen oder hast du gesagt, ich probiere das jetzt einfach einmal so?
Naja, ich bin am Weingut aufgewachsen, das heißt so unter Anführungszeichen, die mit dem Aufwachsen, was du mitbekommst. Als Jugendlicher natürlich auch gelernt, dass wenn du Wein trinkst, dass der auch eine alkoholische Wirkung hat, der Alkohol sozusagen. Und dann, ich habe ein paar Kurse gemacht, wollte mich aber sonst nicht tief mehr hinein vertiefen und habe an und für sich das Wissen dann sehr viel mit Erfahrungsaustausch mit Kollegen. Mhm. Also das Interesse meiner Seite war da. Und bin aber gleich sozusagen 91 in die Vollen der modernen Weinbereitung mit Reinzuchthefe. Der Papa hat bis dorthin, also ist alles spontan vergoren worden, was an und für sich zu der Zeit üblich war.
Ja.
Es hat ja Reinzuchthefe, hat man da jetzt in der Region Südsteiermark gar nicht bekommen, käuflich. Also habe das sozusagen die über Deutschland beziehen dürfen.
Ah.
Und bin dann halt angefangen, im Keller waren alles alte Holzfässer, die ja teilweise nicht mehr so ganz in Ordnung waren und habe dann natürlich sukzessive, wie es halt finanziell sich angeboten hat, Stahltanks erworben, immer mehr Stahltanks gekauft, die Weine Reinzuchthefe, moderne Weinbereitung, ein bisschen Temperaturkontrolle, natürlich sehr, also wirklich klassische Weine mit viel Schönungen, Filtrationen, also das volle Paket.
Geil. Und wie bist du zu dem gekommen? Weil wenn du jetzt nur von den Eltern das gesehen hast, da hat es ja noch keine Reinzuchthefe gegeben. Wie bist du dann, woher hast du die Sachen überhaupt besorgt? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass man aus Deutschland das überhaupt beziehen kann?
Das hat mit meinem ältesten Bruder, mit dem Karli, zu tun gehabt. Der hat in Deutschland in einer Weinkellerei gearbeitet. Und er war auch so ein Jahrgang, weil er ist ein paar Jährchen älter als ich, sozusagen auf Sicherheit im Weinkeller. Dass du alles, dass nichts in eine verkehrte Richtung geht und nachdem es die technische Möglichkeit eben durch das Gefriertrocknungsverfahren der Reinzuchthefe ist es ja ein verkaufbares Produkt geworden. Und dann hat er gesagt, ja, nimm gleich die Reinzuchthefe, weil dann bist du auf der sicheren Seite und war dann für mich logisch und nachvollziehbar. Aber eben da fehlte das Wissen, was die Reinzuchthefe wirklich ist, was sie bedeutet und welches Ergebnis sie bringt.
Ja. Na klar, sicher. Du siehst nur mal, das ist einfach, das funktioniert und da bin ich auf der sicheren Seite, da kann nichts passieren. Du übernimmst mit quasi noch gar keinem Know-how oder sonst was einmal den Betrieb daheim. Naja, ist logisch, dass du für die sichere Seiten entscheidest.
Erstens das und dann irgendwo, weißt du, du bist jung, war dort 22 Jahre alt.
Ja.
Und sagst, ja, das ist was Neues, Modernes, du gehst mit der Zeit.
Sicher.
Eben, es war der Trend eben nach dem Weinskandal Mitte der 80er. Saubere Weine war natürlich ein sehr großes Thema, dass man reintönig arbeitet, aber eben auch, es ist eben so gekommen, so fruchtige Weine, also Frucht hatte Bedeutung und durch die Reinzuchthefe hattest du halt die Möglichkeit, mehr Frucht in den Wein zu bekommen. Und ja, das ist ja eine alte Geschichte der Weinzuchthefe sozusagen.
Erzähl mir mal, wie der Betrieb damals beieinander war. Also wie viele Hektar habt ihr ungefähr gehabt und war das Thema Gästezimmer, so wie ihr es heute habt, auch damals schon ein Thema?
Betrieb hat damals ein bisschen weniger gehabt. Also wir haben heute 5,7 Hektar, damals waren es 4,8 Hektar, glaube ich. Es waren noch keine Gästezimmer, der Betrieb war noch gesplittet sozusagen auch. Es hat noch 1,5 Hektar Hopfen gegeben, die wir bewirtschaftet haben. Ja, wurde damals der Steirerbrau verkauft. Und Schnapsbrennen war immer ein bisschen ein Thema. Es hat, gibt 3,5 Hektar Wald. Also der Gesamtbetrieb hat 14,5 Hektar, ist eben gemischt. Und ich habe den Betrieb damals gleich mit meiner Partnerin Alice übernommen sozusagen und angefangen. Und sie hat ihr Know-how mitgebracht und ihren Bart sozusagen und hat sicherlich immer so mehr den Hang auch gehabt in Richtung Gästezimmer. Mhm. Ihre Eltern haben auch ein Gasthaus gehabt und Gästezimmer sozusagen. Aber wir waren natürlich schon auch auf der Suche, wirtschaftlich den Betrieb abzusichern und haben halt dann halt überlegt, in welche Richtung gehen wir. Schaust, machst, willst du einen Buschenschank machen, schaust Gästezimmer und dann sind es eben die Gästezimmer geworden und eben 91 haben wir angefangen, gemeinsam und haben dann mit 94 sozusagen die ersten zwei Gästezimmer gebaut. Das ist sukzessive gewachsen im Laufe der Jahrzehnte zu dem, was es heute ist. Und aktuell haben wir heute 10 Doppelzimmer und zwei Apartments, also ein kleines Hotel. Und
ja, das ist schon richtig viel.
Ja, es ist viel Arbeit, es passt sehr gut. Also sind da sehr dankbar, dass es so ist, wie es ist.
Sehr cool. Und jetzt muss man nur ganz kurz erzählen, wie es die Alice kennengelernt hast. Diesen Teil der Geschichte braucht man dringend.
Naja, beide sind wir aus Leutschach. Erst Kontakt war vielleicht irgendwo mal unbewusst im Kindergarten und dann eher wenig Kontakt und irgendwo so, sagen wir mal, bei sommerlichen Festlichkeiten sich kennengelernt, hier im Raum Leutschach. Am ländlichen Bereich ist alles ja ein bisschen klein strukturierter als in der Stadt und so hat sich das irgendwo ergeben.
Sehr cool. Das heißt, die Alice ist dann wirklich direkt mit dir daherkommen und ich habe gesagt, okay, passt. Wir probieren das, wir übernehmen den Betrieb gemeinsam.
Ja,
sehr genau. Cool. Das ist, finde ich, immer eine große Aufgabe und eine große Challenge. Und gerade wenn es nicht dein Elternbetrieb ist, sondern der vom Partner, nur mal was ganz anderes natürlich. Wie war das damals für euch, so diese ersten Jahre? Haben deine Eltern gesagt, du hast willst, viel Spaß, oder?
Ja, der Vater war ja nebenberuflich, also nicht nebenberuflich, er war hauptberuflich Lehrer. Das heißt, der Betrieb war das Erbteil meiner Mutter, sozusagen. Und in den 70er Jahren hat er angefangen, auch Wein einzupressen. Also einzupressen und halt auch zu füllen in Flaschen. Davor wurden Trauben verkauft oder Fasswein wurde verkauft. Aber dann vermehrt hat er eben auch selber in die Füllung gegangen. Und er hat es halt noch nebenberuflich gemacht. Ja. Also er war als Lehrer tätig. Und wir haben halt gesagt, wir machen den Schritt in den Vollerwerb sozusagen. Mhm.
Aber hat er damals tatsächlich auch schon Wein vermarktet oder war das einfach nur in Flaschen gefüllt, aber trotzdem nur Eigenbedarf oder war das wirklich schon Verkauf quasi?
Schon Verkauf, aber eben so wie es damals in der Region üblich war. Das heißt, das ist alles auf Hof passiert. Die Leute sind hergekommen,
Kofferraum
haben durchkostet, haben eine Jausen gekriegt, haben den Kofferraum vollgepackt und sind dann lustig nach Hause gefahren. Also das war so
der Klassiker,
waren diese Anfänge, ja, und das hat da recht gut gepasst, aber es war dann, wie wir angefangen haben, hat es schon ein bisschen, man hat gesehen, auch der Aufschwung des steirischen Weines und dass sich alles etwas verändert von der Struktur her. Also man grundsätzlich die landwirtschaftliche Struktur hat sich ja verändert, aber eben auch der Weinbau hat sich verändert, die Verkaufsformen, Strukturen, das hat sich verändert und man war natürlich schon auch gefordert, dass du einfach deinen Weg findest.
Ja, sicher. Wie habt ihr dann euren Weg gefunden oder wie hast du deinen Weg gefunden, weinbautechnisch? Weil jetzt fängst du an 91 mit Reinzuchthefe und das hat ja wahrscheinlich alles einmal ganz gut funktioniert.
Hat gut funktioniert. Es waren natürlich schon Anfänge. Es war auch von der Struktur des Betriebes her, war natürlich auch Investitionsbedarf. Das heißt, es war natürlich eine Herausforderung. Und Step by Step nach wie vor halt immer mehr in diese Richtung einzutauchen. Und war dann in der Summe, kann man das sagen, waren das dann 14 Jahre, wo ich halt konventionell oder klassischen Wein gemacht habe. Es war aber bei uns auch so, dass wir für die Steiermark ungewöhnlich einen etwas größeren Rotweinanteil gehabt haben. Also es war immer so ein Viertel, grob bis zum Drittel war Rotweinanteil. Und so habe ich auch 95 die ersten Barrique-Fässer gekauft und auch angefangen mit dem biologischen Säurebau bei den Rotweinen. Was damals nicht so üblich war, war auch eine große Herausforderung, Säurebau zustande zu bringen. Alter Keller, im Winter kalt, Bakterien wollen keine kalten Viers haben, wie auch immer. Und habe dort sozusagen, was die Rotweine betrifft, im Holzfass, also so Art Bordeaux-Methode, 2 Jahre in den Fässern und gefüllt. Das hat auch recht gut gepasst und auch für mich selber, weil ich dann neben dem klassischen Ausbau der Weißweine im Stalltank sozusagen auch die Roten gehabt habe, im Holzfass, mit einer anderen Philosophie oder anderem Zugang. Ich habe die Roten dort auch angefangen, was für manche, wie das so leicht damals noch leichtes Kopfschütteln war, mit 300er Klärschichten nur abgefüllt mit wenig Schwefel in der Summe, aber natürlich mehr als dann später. Und für viele das unverständlich war, dass das geht. Aber wie gesagt, ich bin mit offenen Ohren oder offenen Sinnen durchs Leben gegangen und halt geschaut, was passiert. Aber ich war jetzt, habe jetzt nie, das hat sich bei mir nicht ergeben, weil ich sozusagen so rasch von 0 auf 100 in die Weinbranche eingestiegen oder hineingefallen bin oder mich selber reingeschupft habe. dass man jetzt nicht sagt, ja, ich war da und dort, um Erfahrungen zu sammeln. Das war natürlich spannend gewesen.
Ja.
Aber das war nicht und es hat Vor- und Nachteile.
Na sicher, also im Nachhinein kann man immer sagen, ja, damals hätte ich mir noch das und das angeschaut, aber war halt nicht, alles gut.
War nicht und es war alles gut, so wie ich es gemacht habe. Und ich war dann auch, und heute noch mehr, aber die ganze Zeit auch dankbar, dass sich dann mein Bewusstsein in der Art verändert hat, dass ich den Schritt gesetzt habe, biodynamisch zu arbeiten und Naturwein zu machen.
Wie bist du dazu gekommen? Weil jetzt arbeitest du 14 Jahre konventionell. Klar, beim Rotwein probierst du ein bisschen mehr Sachen aus, aber wie kommt man zu dem Schritt dann in Richtung biologisch, biodynamisch zu denken überhaupt?
Genau, vor allem war da ein Zwischenschritt da Richtung biologisch oder war es direkt die Biodynamie?
Im Prinzip war es dann so die Entscheidung von einem Jahr aufs andere.
Gell.
Kannst sagen, am Tisch entschieden oder halt wie auch immer im Kopf entschieden, passt, ab nächsten Jahr machen wir alles anders.
Stück.
Es war die Grundsatzentscheidung, ist aus meinem Herzen gekommen. Das heißt, dieses Arbeiten im Weinkeller, dieses konventionelle Arbeiten auch im Weinberg mit den Pflanzenschutzmitteln und auch im Keller, mit dieser Art der Vinifikation, es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht oder befriedigt und auch mit den Weinen. Also ich habe immer mein Bestes gegeben und die Weine waren sehr gut, aber irgendetwas hat für mich gefehlt. Und ich habe für mich selber auch das Gefühl gehabt, ich laufe immer einem Phantom nach, also symbolisch so wie dem Esel, den du die Karotten vorhaltest. Mir haben die eigenen Weine nicht ganz geschmeckt. Also ich war selber, natürlich ist man selbst oft zu kritisch mit sich selber oder mit seinen Leistungen, in dem Fall mit dem Wein. Das ja nicht nur meine Leistung ist, natürlich, ich bin der Begleiter, das kommt von der Natur. Und das war letztlich ausschlaggebend, diese Unzufriedenheit in mir selber plus das Positive, die Freundschaft mit Kollegen, der ich ja, mit denen ich ja heute auch die Gruppe Schmecki das Leben habe. Und da waren am Anfang der Ewald Brigitte Cheppe und Sepp und Maria. Das war sehr intensiv. Die haben, wir haben alle zur ähnlichen Zeit angefangen, der Sepp vielleicht ein bisschen früher. Und dort ist Freundschaft und Erfahrungsaustausch gewachsen und die haben schon Kontakt mit der Biodynamie gehabt. Und das war für mich dann schon auch ein Vorteil. Das heißt, für mich war dann klar, das zu verändern, die Produktion, mein Arbeiten im Keller zu verändern und auch im Weinberg sozusagen, weil ich gesagt habe, okay, wir sind ein kleines Weingut und jeder Winzer will in seinem Herzen individuellen Wein machen. Egal, ob der Wein im Tetrapack ist, soll er hat auch seine Individualität. Aber sozusagen, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein, war für mich klar, okay, muss aber jetzt die Individualität tatsächlich von unserem Weinberg mehr ins Glas bringen. Und dann war für mich klar, dass ich biologisch arbeite. Damit ich die chemisch-synthetischen Einflüsse wegbringe. Kunstdünger, also wasserlösliche Salze, waren auch zu meiner Zeit in den 14 Jahren also minimalistisch eingesetzt. Davor von den Eltern auch sehr wenig. Bissl ab und zu, dass diese Einflüsse wegkommen, dass du die Herkunft unterstreichen kannst, dass der Weinberg das ist, was er ist oder sein sollte, unter Anführungszeichen. Und dann war aber für mich auch klar, dass ich auch in der Form etwas beitragen darf, wo ich etwas zur Gesundung oder Heilung des Bodens, der Pflanzen, der Rebstöcke beitrage. Und da kommt das Biodynamische ins Spiel. Und das hat mich gleich angelacht, das gefällt mir, mit den Präparaten zu arbeiten, das auszubringen. Und ich habe da ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass ich da was Gutes für den Boden und für die Rebstöcke, also sprich für den Weinberg, mache. Dadurch sozusagen gleich in die Vollen. Wobei, ich habe mir schon, sage ich mal, jetzt so grob ein Hintertürl offen gelassen. Also ich habe mit 2005 angefangen, in dieser Art zu arbeiten, habe mich aber nicht gleich offiziell als Biobetrieb angemeldet. Weil ich halt auch nicht ganz sicher war, wird das mit dem Pflanzenschutz in der Steiermark funktionieren oder nicht. Weil natürlich die Meinung damals war, geht eher nicht, weil wir sehr viele Niederschläge haben. Wir haben ja doch fast knapp 1100 Liter im langjährigen Durchschnitt. Das heißt, alle Pilzkrankheiten sind da sehr präsent. Und so gesehen habe ich mich nicht gleich angemeldet und habe mich dann sozusagen mit 2007, war die Sicherheit so weit gegeben, dass ich mich angemeldet habe, aber auch gleich bei dem ich da angemeldet habe. Also von Anfang an sozusagen in diese Richtung hinein. War kein Thema, auch jetzt von den Kellereirichtlinien. Demeter hat damals ja auch die Kellereirichtlinien neu ausgearbeitet, die sehr eng geworden und waren aber für mich, sag ich mal, weit genug. Platz war gar kein Thema. Und das heißt, wir waren dann mit dem Jahrgang 2010 offiziell zertifiziert.
Wie waren die ersten Jahre, wenn du von 0 auf 100 da quasi umstößt? Wie ist es euch da gegangen damit?
Ja, es war natürlich ein Hoch- und Tiefbahn, ganz klar. Spannend auf jeden Fall. Und die Weine haben natürlich sofort von einem Jahr aufs andere ganz anders geschmeckt, weil sie mit Spontanhefe, also spontan vergoren wurden. Alle Weine den biologischen Säurebau gemacht haben. Ich geschaut habe, das habe ich ja ziemlich geschafft, gleich, dass alle Weine in Holzfässern sind. Das war damals der 2005, der Sauvignon Opoc. Sozusagen, der war noch in einem Stalltank. Und haben natürlich durch diese Art der Vinifikation gleich ganz anders geschmeckt. Und ich habe auch den Schwefelzusatz reduziert. Schönungen habe ich minimalistisch. Also ich habe dann in den ersten Jahren, ich habe noch Analysen gemacht, gerade Bentonit oder Eiweißschönung. Dort habe ich noch ein paar Analysen gemacht und bei höheren Werten habe ich eine leichte Eiweißschönung gemacht. Das war in den ersten 2-3 Jahren und habe das dann aber auch weggelassen. Es war am Anfang ja für uns, also letztlich auch für uns alle in der Gruppe, also der Andi und der Franz, der Strohmeier, die waren dann eh auch schon dabei sozusagen. Ich sage immer so, das war für jeden wieder ein Neubeginn. Also in vielen Bereichen des Weinbaus war es ein kompletter Neuanfang. Du hast umdenken müssen. Der Ebert hat das mal gut gesagt, ja, er tut es so schwer bei dem, was er jetzt in der Weinbauschule gelernt hat, was in Ordnung ist, dieses Wissen, aber umzudenken, das auszublenden und einen anderen Weg zu gehen, weil, sagen wir mal so, ganz banal von Seiten der Weinbauschule oder der damaligen Ausbildung wäre diese Art der Vinifikation nicht möglich gewesen, dass da was Brauchbares rauskommt. Und dadurch war das schon ein kompletter Neuanfang, ein Lernen. Es waren neue Bereiche und da bin ich sehr dankbar, dass es unsere Gruppe damals noch nicht offiziell, aber diese Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch gegeben hat. Wir haben am Anfang den ersten Jahren auch noch sehr viel die Weine untereinander gekostet, wo wir uns getroffen haben, jeder hat Weine gebracht, wir haben über die Weine gesprochen, uns sozusagen den Rücken gestärkt, Mut zugesprochen. Du, was meinst zu dem Wein? Und ja, na, der ist ja gut, das passt ja gut, das ist eh in Ordnung, das passt ja alles. Also es war schon, weil es von der offiziellen Seite, was dann ja auch gekommen ist, wenn man dann den Schritt in die Vermarktung geht, also mit staatlicher Prüfnummer, das hat sich natürlich gleich einmal ad absurdum geführt, weil das hat überhaupt dort nicht gepasst und funktioniert. Wir haben so kurz probiert, das zu diskutieren, die Möglichkeit zu schaffen, diese Form der Vinifikation, dass man das annimmt, dass es diese Form auch gibt, dass es eine Bereicherung der Weinszene ist und eine Erweiterung der Geschmacksvielfalt. Aber das ist dann nicht so positiv aufgenommen worden oder wie auch immer. Und da wird auch heute noch diskutiert. Das ist halt ein Entwicklungsprozess, der dauert so lange, wie er dauert. Mhm. Wir haben damals dann den richtigen Schritt gesetzt und haben gesagt, gut, dann kommen eben Qualitätsweine, also jetzt laut Weingesetz für uns nicht in Frage.
Mhm. Ja. Mhm. Gut, wenn du merkst, es bringt von der Diskussion her ohnehin gar nichts.
Ja, es ist so ein, wie soll man sagen, das ist ein System, das sich teilweise verselbstständigt hat, ist dann schwierig, Veränderungen zu machen. Und wie soll man sagen, dieses eine Leben und der Moment jetzt ist sehr wertvoll und da ist, man muss nicht alles verändern im Leben. Und
man muss alles umreißen.
Es ist gut, sich bewusst zu sein, dass man sagt, es reicht, wenn ich vor der eigenen Haustür kehre.
Richtig, ja. So man muss es nicht alle bekehren.
Ja.
Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es für euch als kleine Gruppe sehr hilfreich war, einander zu haben. Ich glaube, wenn du so einen Schritt gehst, du hast da immer erheblich leichter, wenn du andere hast, die dann mit dir gehen und mit denen du dann wirklich diskutieren kannst über die ganzen Probleme, die du hast, über die ganzen, über die positiven Sachen. Was passiert da? Was passiert im Weingarten, was passiert im Weinkeller und wie kann man sich da gegenseitig stärken?
Positiv, negativ, also alles, was es inkludiert, es gehört beides dazu und beides ist wichtig, weil nur dadurch kannst du weiterkommen, kannst du was lernen, kannst was erkennen. Und es war in vielen Bereichen jetzt für uns was eben Neuland, wo du neue Wege gegangen bist und es war dann auch der Verkauf, wo wir gesehen haben, okay, du stehst zwischen den Kollegen bei einer Präsentation und die Konsumenten kommen und natürlich, die waren komplett überfordert.
Ja, sicher.
Da steht jetzt auf einmal ein Weinbauer und dann 5 Stände weiter vielleicht noch einmal so einer, der so einen ähnlich komisch schmeckenden Wein hat aus damaliger Sicht. Und ja, und dann ist uns rasch klar geworden, wir haben uns auch sehr viel Gedanken, die Gruppe war immer ein Vorteil, ist es auch heute noch. Was können wir machen? Wo ist unser Kundenklientel? Wie können wir unsere Weine verkaufen? Weil das eine ist, dass man sagt, okay, die Philosophie und das Bewusstsein dahinter, das gefällt, das passt, das Ergebnis passt gut, aber das Rad soll sich drehen in der heutigen Gesellschaft. Das heißt, du darfst auch was verkaufen. Und ja, wo sind die Käufer oder die Menschen, die sich für diese Art von Wein interessieren und bereit sind, das zu kaufen? Und so ist dann letztlich, haben wir gesagt, okay, dass nicht jeder von uns 5 ein einzelner Verrückter ist, tun wir uns zusammen und gründen die Gruppe Schmecke das Leben. Das war auch ein sehr spannender, freudvoller Prozess, eine Herausforderung, aber es ist eben, es geht nur gemeinsam und das zeichnet ja auch die Gruppe, sage ich mal, aus, dieses eine Art blindes Vertrauen, also dieses Vertrauen zueinander zu haben, dass dieser Entstehungsprozess tatsächlich Wirklichkeit wurde und dass wir das umsetzen haben können. weil da gehört viel Vertrauen, Toleranz, Kommunikation, also all diese Dinge gehören da dazu. Und wir waren alle bereit dazu und es hat auch jeder das mitgebracht und das war letztlich auch die und war und ist die Essenz unserer Gruppe.
Mhm. Wann habt ihr sie gegründet?
Also offiziell war das dann auf einer Via Wien um 2010 haben wir die Gruppe präsentiert.
Aha. Ah, sehr cool. Waren zu dem Zeitpunkt da schon alle Demeter zertifiziert und so weiter? Also war da dieser Prozess der Umstellung bei allen Fünfen schon abgeschlossen?
Nein, also Demeter, das war nicht so wie Franz und Andreas haben am Anfang gar nicht so ein Interesse gehabt, Mitglied bei Demeter zu sein. Demeter ist letztlich der Dachverband.
Ja.
Das heißt, da steht ja dem Winzer, dem Menschen frei, ob er jetzt biodynamisch arbeitet oder ob er sich dann auch noch dem Dachverband anschließt. Dass sozusagen diese Struktur nützt oder nützen will oder nicht. Und also es waren da am Anfang bei Demeter war der Sepp, der Ewald. Wir waren dabei. Es ist dann, Franz war, weiß ich jetzt gar nicht, der andere ist dann einmal dazugekommen. Und
ich weiß auch, ich
wobei
nicht, ob der Franz ist.
Letztlich, also biodynamisch war für niemanden oder für uns alle war ein klar. Thema. Das heißt, jeder hat biodynamisch gearbeitet. Mhm. Wir haben aber auch immer wieder auch Treffen gehabt, gerade in den ersten Jahren mit Alex Podolinski. Der hatte auch so eine biodynamische Gruppe. Das ist ja, der war in Australien tätig, hat aber sehr viele Reisen nach Europa gemacht, wo wir auch an Treffen teilgenommen haben. Er war auch hier in der Südsteiermark, wo wir schon auch als ganze Gruppe das Wissen vertiefen konnten über Biodynamie, über Wahrnehmungen etc. Was auch sehr wichtig war.
Ja, sicher. Spannend. Das heißt, 2010 habt ihr die Gruppe dann auf der Via Wien vorgestellt. Wie ist dieser Prozess davor gewesen? Weil du sagst jetzt ja schon, ihr steht da neben konventionelle Winzerinnen, die Leute kommen zu euch, sind überfordert, wie du auch richtig gesagt hast. Wie war das Feedback insgesamt, gerade in Österreich zu Beginn?
Von, sage ich mal, Kopfschütteln, fehlerhafte Weine bis auch manche Meinungen, aha, interessant, spannend, bis ganz wenige, die sagen, wow, endlich ein Wein, der mir schmeckt.
Ja, ja.
Ich sage auch so, was ja uns allen immer wichtig und auch mir wichtig natürlich ist, ist Bekömmlichkeit der Weine, also beim Trinken selber. Also es war sehr kunterbunt und wir haben dann aber schon auch rasch irgendwie wahrgenommen, dass der österreichische Markt da ein bisschen sehr langsam unterwegs ist, also schwierig ist, hier Kundenklientel zu finden. Und so war dann der Schritt von den meisten, sage ich jetzt einmal, in Richtung Ausland, weil es gab weltweit schon eine gewisse Szenerie für Naturweine. Und so ist das Ganze, also die anderen sind da mehr ins Ausland. Ich war da etwas langsamer, gedacht, okay, weil durch die Gästezimmer haben wir halt gedacht, okay, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, sondern wir werden schon auch den Wein, die Menge, die wir haben, sozusagen über den Abhof verkaufen, über die Gäste, die Mundpropaganda etc. verkaufen. Was dann unterm Strich letztlich doch nicht ganz so funktioniert hat und wir dann etwas später sozusagen auch in den Export eingestiegen sind oder Partner gesucht haben.
Wann war es dann bei euch soweit?
Ja, das ist so, nach 6, 7, 8 Jahren ist mir das bewusst worden, dass ich da doch mehr tun darf, weil es ist heute noch mehr denn je, also es war nie einfach, eine Flasche Wein zu verkaufen.
Ja.
Ist es nicht, es ist ja auch eine Flasche, ist was Besonderes. Und ich sage auch so, ich freue mich über die Flaschen, die wir verkaufen dürfen. Und das hat dann dort so in dem Bereich angefangen.
Und wohin seid ihr da gegangen? Also du sagst, ey, ihr wart dann ein bisschen später dran. Wohin sind die anderen zu Beginn gegangen? Also wo waren da die Hotspots? War das damals schon Richtung Dänemark rauf? Oder wo ist man da überhaupt hingegangen? Weil es hat es ja trotzdem in Österreich auch noch kaum was geben. Ne? Also das ganze Golser-Epizentrum kommt ja dann auch erst ein paar Jahre nach euch. Ihr wart ja da schon gefühlt zumindest allein auf weiter Flur.
Ja, es war schon. Also die skandinavischen Länder waren da weiter voran, vor allem sicherlich eben durch das NOMA, die das sehr unterstützt haben, diese Art des Weines. Aber eben Naturweinmessen, ob die dann in Italien waren, dort hat das angefangen, in Frankreich. Und ja, es ist dann eben immer mehr geworden sozusagen. Österreich war noch wenig, war wenig aktiv in dem Bereich, aber im europäischen Bereich war das schon. Die Raw war natürlich ein Thema, die sozusagen angefangen hat und dann immer weiter auseinandergegangen ist. Aber man hat dann gesehen, auch bei der Raw, die hat halt vielfach doch etwas mehr Letztverbraucher angesprochen, schon auch Händler. Und im Prinzip in Ausland suchst du dann doch hauptsächlich Partner in Form des Handels, der die Gastro bedient.
Ja, klar, weil du kannst nicht die ganzen Leute einzeln.
Ja, nein, das geht in Österreich kaum und im Ausland noch weniger. Ja.
Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie war das bei euch damals, wie ihr angefangen habt, wirklich ins Ausland zu verkaufen? Welche Länder waren da als allererstes dran? Also war es wirklich Skandinavien oder London, UK? Oder ist da noch Overseas, also sowas wie die USA, sowas wie Japan, sowas wie Korea dazugekommen?
Ja, man kann das so sagen, in der Reihe irgendwo. Wir haben natürlich auch, du hast das eh gut benannt, wir haben natürlich auch durch die Gästezimmer, wir selber jetzt bei unserem Betrieb, schon ein bisschen, natürlich sagst du, diesen Kofferraumtransport nach Deutschland gehabt. Wobei Deutschland ist auch wieder ein eigenes Weinland, das sehr, sehr groß ist.
Ja.
Und also das ist auch schwierig abzudecken und Partner zu finden, die dann jeder in seinem Bereich ja auch nur arbeitet.
Ja.
Aber es sind natürlich Partner in den skandinavischen Ländern, England, damals war am Anfang auch Australien dabei. Ich selber habe mich, sage ich mal, mit der USA so ein bisschen wollte ich nicht, weil ich immer gesagt habe, na, das ist mir zu aufwendig mit den Etiketten und dann auch sehr weit weg, ne, für mich als kleinen Steirer. Ich bin ja nur 1,74, also in der großen, weiten Welt. Und das haben sogar, da hat der Sepp schon Partner in der USA gehabt, die sind bei uns geschlafen und die waren dann hinten auch so und dort, ich verwundert, so und dort schlafen beim Weinbauen und der zeigt kein Interesse, wenn da Händler sind, dass man da Weine verkostet. Die waren ganz verwundert, haben ihn Sepp gefragt, und dort, was ist los, will der nichts verkaufen? Oder?
Du bist natürlich, meinst du immer nicht auch.
Und, aber letztlich dann doch sozusagen auch die Liebe gefunden für weiter weg. Das heißt, wir exportieren auch USA und auch Kanada mittlerweile.
Ja.
Und es hat sich auch der asiatische Markt aufgetan. Also eben mit Japan, Südkorea, wenn es passt, ja.
Hättest du euch das jemals vorstellen können, damals, wie ihr angefangen habt, dass irgendwann mal worldwide quasi bei den ganzen Weinfreaks sagen kann, schmecke das Leben und die Leute können da die fünf Winzer aufzählen.
Yes.
Sicher nicht. Wobei, der Gedanke war damals auf eine gewisse Art, jetzt vielleicht nicht genau dezidiert so, durch den Zusammenschluss zu unserer Gruppe Schmecke das Leben, es war der Gedanke eben, dass man besser wahrgenommen wird.
Mhm.
Weil wir, sage ich mal, diese Philosophie und dieses Denken über das Weinmachen, was uns verbunden hat, das hat uns so zusammengeschweißt und das war so für mich so eine wirklich gesunde, natürliche Basis, so eng verbunden mit der Natur, wo man sich gegenseitig wirklich gestärkt hat und wo du auch gespürt hast, da steckt der Kopf dahinter. Weil es ist jetzt nicht so eine reine Marketinggeschichte, obwohl es um Marketing geht, ganz klar.
Ja.
Aber es steht an erster Stelle, sage ich mal, steht das Herz und das ehrliche Arbeiten oder das, was du machst. Also das ehrliche Arbeiten ist nicht falsch verstehen. Ich unterstelle niemandem, dass er jetzt anders arbeitet, aber einfach dieser Zugang und auch miteinander.
Dass das einerseits so funktioniert hat und immer noch so funktioniert, finde ich schon faszinierend, weil es hätte ja zu jedem Zeitpunkt jetzt einer sagen können von euch, na, mir geht's eh so super oder es funktioniert gerade alles so gut, passt, ich mache das jetzt allein und ich ziehe euch da nicht mit oder sonst was, sondern dass das immer wirklich gemeinsam so gepusht habt, ist schon cool. Weil ich glaube, jetzt erntet ihr auch so ein bisschen die Früchte aus dem Ganzen, dass halt wirklich diese Bekanntheit sich auch ganz gut aufteilt auf euch alle. Also es ist schon leiwand, dass dann, weil ich glaube, bei vielen Gemeinschaften passiert das dann irgendwann, gerade wenn es eben am Schluss Marketing und Verkauf von Produkten geht, dass irgendwann dann einer einen schießt halt quasi, der halt dann glaubt, der kann es eh besser. Aber dass das bei euch nie passiert ist, ist schon leiwand, finde ich.
Ja, das sag ich, spricht für die Gruppe.
Ja.
Eines ist aber auch, es war für jeden, niemand wollte größer werden. Das ist ja auch, sage ich mal, schon eine gewisse Essenz, weil im Normalfall ist es ja so, wenn du sagst, du hast einen Wein, ein Produkt, das sich gut verkaufen lässt und es steigt die Nachfrage, ja, dann produzieren wir mehr.
Ja.
Ist ja auch Steiermark oder generell Österreich oder weltweit in der Weinszene ist fast normal, wenn du gut verkaufst, einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, dass du mehr produzierst.
Richtig.
Der Markt will es, also produzieren wir es. Und das war bei uns nie der Fall. Und das war für jeden klar, eher sogar in die andere Richtung, dass man sagt, lieber ein bisschen weniger. Und einfach, dass du schon mit deiner Arbeit, die du zu tätigen hast, und die Arbeit, sage ich mal, eines Weinbauern ist halt sehr vielschichtig, vielfältig, das umfasst sehr viele Bereiche. Du darfst sehr flexibel sein und ja, und der Schritt, den müsstest du auch wollen und mögen, dass du sagst, okay, du gehst mehr in den Gewinn oder um noch Gewinn oder mehr zu verkaufen. Und das beinhaltet natürlich schon oder birgt eine gewisse Gefahr, dass man von der eigenen Ideologie, die jetzt tief im Herzen sitzt, vielleicht den einen oder anderen Abstrich macht oder machen muss. Und das war bei uns allen nie der Fall.
Und ich finde, man hat von außen also das Gefühl, ihr macht es halt alle einfach sehr, sehr gern. Und das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, wenn ihr dann größer werdet, dann müsste jeder von euch halt einfach Manager quasi für das Weingut sein, dann kann keiner mehr wirklich in der Natur arbeiten.
Das würde auf jeden Fall dann in diese Richtung gehen.
Ja.
Und ja, es ist jeder so, sage ich mal, geerdet, steht da und weiß, was er will mit seinem Hof und mit seinem Betrieb, dass das, und das muss nicht immer mehr werden. Wobei, ich sag mehr werden auf eine andere Art, das heißt, den Zugang, das Verständnis oder auch das Bewusstsein mit deinem Platz, mit deinem Hof, mit deinem Weingarten, mit deinem Weinberg, mit deinem Weinen, da, sage ich mal, sind Tür und Tor natürlich offen oder wo man schon schaut, dass das wachsen darf. Also da gibt es auch in dem Sinne für mich keinen Horizont. Das heißt, dass da die Verbindung noch intensiver und tiefer wird, da ist kein Ende.
Was würdest du sagen, waren da für dich so die Entwicklungsschritte, was dann alles passiert ist? Wie hat sich das verändert von diesem, gut, ihr gründet jetzt Schmecke das Leben, auch öffentlich, 2010 fängt es an, dann eben auch ein bisschen international zu verkaufen. Wie würdest du sagen, hat sich deine Arbeit im Weingarten oder deine Beziehung zum Weingarten dann auch verändert? Wie haben sich die Weine auch vielleicht verändert?
Meine Beziehung verändert sich laufend. Ich sage auch, Leben ist Veränderung. Das heißt, es geht natürlich Hand in Hand mit meiner persönlichen Sichtweise dessen, was ich bin, während was ich bin, mit meinem Leben, mit der Natur, mit Gott, mit allem, was ist oder wie jemand sagen will. Und da ist permanente Veränderung und mit jedem Tag, wo du aufstehst, das beinhaltet alles. Das sind deine Rebstöcke, das sind die Pflanzen, das sind deine Mitmenschen, das sind unsere Katzen, wer oder was auch immer. Also es beinhaltet alles. Und natürlich auch den Wein. Und die Weine, ja, haben sich auch verändert. Man, am Anfang war natürlich klar, durch das Arbeiten und das am Weinberg, eben das eine sind die biodynamischen Präparate und es gibt ja andere Dinge auch, die man macht. Und das war für mich so, die Weine haben vom ersten Jahr anders geschmeckt. Aber das, was für mich schon auch so Essenz eines Weines ist, sage ich mal, das ist eben Information aus der Natur, Lebensenergie, Vitalität. Das war für mich so nach 4, 5, 6 Jahren des Arbeitens oder nach der Umstellung, wo ich das für mich selber in meinen Weinen habe spüren und wahrnehmen dürfen. Dass da jetzt, sage ich mal, mehr von dieser vibrierenden Energie, wie auch immer, da mehr geworden ist. Und ich von dem sehr fasziniert war, weil es ja auch etwas ist, was ich, wenn man will, ja angestrebt habe, gesucht habe, ohne zu wissen, was es dann letztlich wirklich ist oder wie man das dann wahrnimmt. Und das ist ja auch eine never ending story, dass du sagst, das geht eben, das dieser Prozess ist unendlich. Ne?
Und du hast dann 2016, glaube ich, auch gesagt, du verzichtest komplett auf Schwefel. Also hast du noch mal einen Schritt gemacht, noch weniger einzugreifen in Wirklichkeit, oder?
Es war nach den ersten Jahren, am Anfang haben wir halt, ich habe zu konventionellen Zeiten, sage ich, auch recht brav gearbeitet, was den Schwefelzusatz betroffen hat. Ich war so bei den Weißweinen um die 100 Milligramm, die ich zugesetzt habe, bei den Roten um die 80. Und haben dann mit 2,5, als ich umgestellt habe, war ich zuerst nur am ersten bei den 50 Milligramm zugesetzt. Es war weniger.
Ja.
War schon im Kopf schwierig, das umzusetzen. Und dann aber sukzessive immer weniger und ich war dann nach ein paar Jahren, 3-4 Jahren oder war ich dann eh schon bei, dass ich 10 Milligramm zugesetzt habe. Da war ich bei 10 Milligramm und dann so jetzt den 13er, so wenn ich abpacke, den wir jetzt im Glas haben, der wurde ohne Schwefelzusatz.
Ah, der ist ohne?
Der ist ohne Schwefelzusatz, ja. Also es kommt, da kommt kein Schwefel auf die Trauben und auch keiner den Wein zugesetzt. Und habe dann grob, sage ich jetzt mal Daumen mal Pi, so 10 Jahre im Großen und Ganzen ohne Schwefelzusatz gearbeitet und bin jetzt aber wieder, dass ich ganz kleine Mengen Schwefel zusetze.
Warum? Oder wie hat sich das entwickelt?
Wie hat sich das entwickelt, dass ich Schwefel wieder zusetze? Unsere schwarze Kellerkatze hat ihre Arbeit nicht gemacht und wir hatten die ein oder andere Geschichte mit Maus im Wein.
Ja.
Und du sagst, der Wein ist perfekt im Fassel, füllst ihn ab und durch die Bewegung und doch etwas Sauerstoffkontakt kann es sein, dass Maus entsteht im Wein. Und das war für mich dann ein Grund, okay, probieren wir es mit ganz kleinen Schwefelmengen sozusagen, um das zu vermeiden.
Das macht seit wann ungefähr? 23?
Ja, 22? Also mit Füllung 23.
Alles klar.
Ja.
Ich glaub,
aber das sind dann Schwefelmengen, ich sage, im Bereich von 8, 12, 14 Milligramm.
Also wirklich minimalst, ja. Alles klar.
Ja.
Ja, ich meine, es ist nur sinnvoll, ganz ehrlich, wenn am Schluss du den Wein dann nicht so rauskriegst, wie er sein soll, wie er für dich sein soll, dann musst du Wege finden, wie das funktioniert.
Ich sage, ich habe ja meinen freien Willen als Weinbauer, den ich hier ausüben darf,
ja.
Und so wie jeder andere auch. Der sagt, er setzt mehr Schwefel dazu, das ist für mich in Ordnung. Der sagt, er setzt gar nichts hinzu, ist für mich auch in Ordnung.
Absolut.
Und jeder trifft da für sich die Entscheidung, die für ihn am besten ist.
Cool. Na, absolut.
Mit der er am besten leben kann.
So ist es.
Ganz korrekt. Aber finde ich cool, dass du jetzt da sagst, ja passt, ich habe gemerkt, das entwickelt sich nicht in die Richtung, wo ich hin will. Ich fange wieder an, leicht was zuzusetzen, wenn es braucht, fertig. Also.
Ja, also es ist jetzt, sage ich mal, diese geschmackliche Beeinträchtigung ist jetzt, da hat kein Weinbauer Freude, wenn es passiert, passiert es, dann darfst du das akzeptieren, vor allem wenn der Wein ja gefüllt ist in der Flasche, da kannst du nichts mehr machen natürlich, sonst auch nicht wirklich und ja, man kann der Schwefel zusetzen, aber es ist nicht etwas, wo ich eine Freude habe.
Ja.
Also,
ja.
Das ist jetzt nicht, es ist auch so, sage ich mal, mir geht es um die Energie in meinem Wein und eine, so wie man halt sagt, die Maus im Wein, merkst, geht auch die Energie des Weines runter.
Ja, ja klar, das wird sofort müde. Ja. Und
das geht auch energetisch, wenn du das austestest, das geht sofort runter. Und ja, das ist widerstrebt meinem Denken oder meiner Vorstellung, was Wein ist für mich.
Aber das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe kein Problem mit Maus, wäre es auch wieder eine Variante, Weine ohne Schwefel abzufüllen? Oder sagst du, hey, nein, ich nehme lieber die Minimaldosis und Schwefel ganz leicht?
Für mich ist diese Schwefelmenge, die ich zusetze, beeinträchtigt die Lebensenergie meines Weines nicht. Und da sage ich mal, es ist auch von der Bekömmlichkeit, es ist von meiner Seite aus, für den Konsumenten ist das kein Thema, diese Menge. Ja. Und da nehme ich lieber, sage ich mal, ein paar Milligramm Schwefel in Kauf, als dass ich einen Mausgeschmack in meinem Wein hätte. Es ist natürlich bei diesen kleinen Mengen ja auch keine Garantie, dass der Wein nicht doch was bekommt.
Ja.
Aber momentan arbeite ich so. Das ist mein heutiges Arbeiten und aktuell schaut es gut aus und bin da sehr zufrieden.
Cool.
Ja, sehr cool. Ist der 23er dann der aktuellste Jahrgang, der jetzt rauskommt?
23, also wir haben ja die Weinlinie Oppock und die Linie H. Das heißt, Oppock sind die Weine, die reifen ein Jahr in den Holzfässern und die H, die Honigweine oder die auch die Maische vergorenen Weißweine, reifen 2 Jahre in den Fässern und von den Rotweinen ist je nachdem 2 bis 4 Jahre.
Ah, stimmt, die Rotweine, vergiss immer
das
gerne.
Auf die müssen wir jetzt auch nochmal gehen. Du hast ja vorher schon angeteasert quasi, dass die Rotweine schon gab. Das heißt, die hat es schon gegeben unterm Papa quasi.
Ja, also auch sozusagen von den Großeltern, also das meiner Mutter, die das ja käuflich erworben haben, war immer schon ein etwas größerer Rotwein hier bei uns am Betrieb. Mhm. Damals war es eben der Blaufränkisch mit blauen Portugieser. Mhm. Der blaue Portugiese ist verschwunden, Zweigelt hat nie Fuß gefasst. Mhm. Und dann war es so, dass 1980, der Vater hat da einen italienischen Weinbauern gekannt, über Umwege sozusagen, der hat uns besucht. Die haben sich auch trotz sprachlicher Schwierigkeiten blendend unterhalten. Wein verbindet Menschen. Ne?
Ja.
Und mein Vater war damals erst fasziniert von seinem Cabernet Sauvignon, weil der so eine dunkle Farbe hatte. Mhm. Hinten auch könnte man sagen, natürlich, es war ja auch vom Klima her war es kühler zu den damaligen Zeiten. Und aber auch das Arbeiten im Weinberg zu damaligen Zeiten war jetzt nicht so auf Farbintensität ausgelegt oder auf dass man bei, gerade bei den Roten in der Steiermark ein bisschen bessere Reife zustande gebracht hätte. Und so ist der 1980 sozusagen bei einem Besuch mit 2 Pfund Reben gekommen. Das heißt, seit 1980 haben wir den Cabernet Sauvignon. Ich glaube, damals war es noch gar nicht erlaubt, den zu pflanzen. Das heißt, der hat dann eben so, hat der Cabernet den Weg zu uns gefunden. Und wir haben auch noch Merlot, ich sage immer so, in einer schwachen Stunde, 2001 habe ich etwas Merlot gepflanzt.
In einer schwachen Stunde. Sauber.
Ja, schwache Stunde deshalb, weil ich war dort ja noch zwar zu konventionellen Zeiten und ich war von der Vinifikation der Rotweine war halt so ein bisschen Bordeaux-lastig. Ich benenne es halt einfach so vom Stil her. Mir hat es die Haltbarkeit der Weine gefallen und dass sie lang eben vom Genuss, von der Bekömmlichkeit her.
Aber hast du dann auch so klassisch Bordeaux-Cuvées abgefüllt mit quasi dann Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch und Merlot?
Bisschen habe ich gemacht, also sozusagen. Der Vater hat ihn damals ja auch gepflanzt, den Cabernet, um ihn zu verschneiden. Er hat ihn nie verschnitten, hat immer reinsortig ausgebaut. Und ich habe aber 97 sozusagen zum Kuvidieren ein bisschen angefangen. Ja. Damals Cuvée Hoheneck mit also Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon. Mhm. Merlot hat es dann habe ich 2001 gepflanzt. Da war dann die erste Ernte 2003, was ein sehr warmer Jahrgang war, natürlich reinsortig ausgebaut. Damals noch zu 100%, weil es ein guter Jahrgang war. Die Menge war etwas kleiner bei uns, aber zu 100% in neuen Holz ausgebaut. Und die erste Cuvée mit Merlot habe ich dann nicht gemacht. Ich meine, ich habe dann 2000, also alle drei habe ich gar nicht vermählt.
Ah ja.
den Cabernet und Merlot ja, aber alle drei nicht. Mhm.
Sehr schön.
Was gibt es vom Rotwein heute noch? Also was machst du heute damit?
Heute gibt es, was Rotwein betrifft, also gibt es den Blaufränkisch Oppock. Der auch mengenmäßig der wichtigste Rote für uns ist. Und dann gibt es eben, es gibt aktuell natürlich auch einen reinen Cabernet und einen reinen Merlot. Mhm. Und dann eben die Cuvée Urban, das ist eben Merlot mit Cabernet Sauvignon. Mhm. Und daneben haben wir natürlich auch, gibt es Rosé-Wein und einen Rosé-Sekt-Flaschengärung.
Ah, sehr geil.
Und wo gehen die?
Rosé-Sprudel.
Wirklich? Kenne ich nicht.
Ja, das solltest du kennen.
Wo gehen die Rotweine stilistisch hin? Also wo bist du mit denen hingegangen?
Naja, vom Bordeaux ein bisschen weg. Mhm. Also diese Stilistik, also dieses damals halt viele abziehen, plus jedes Mal ein bisschen schwefeln und dann halt vor der Füllung noch sozusagen, dass der Wein scheint, so damals halt eben eine Eiklarschönung zu machen. Mhm. Bin ich halt mehr weg, so wie grundsätzlich bei den Weinen, einfach sie zu belassen. Also sie vergären spontan, machen biologischen Säureabbau und ich ziehe sie halt 2 bis 3 Mal von der Hefe schon ab, alle Weine, weil es mir ein Bedürfnis ist, dass die Weine relativ klar in die Flasche kommen. Schönungen gibt es nicht, also sie werden auch nicht filtriert. Und bei den Rotweinen, also der Säureabbau ist für mich ist essentiell. Ich meine, der Wein macht es ja von sich aus selber. Also ich als Winzer müsste ja Energie aufwenden, um das zu verhindern. Mhm. Das heißt, der darf und soll das ja von sich aus machen, weil er dann natürlich gerade bei Naturwein biologisch stabiler ist. aber gleichzeitig auch seine jahrgangstypische Säure hat. Mhm. Das heißt, die Äpfelsäure wird in Milchsäure umgewandelt, ein bisschen Weinsäure fällt aus Weinstein aus und dann hast du wirklich die Säure, also es wird keine Säure zugesetzt oder weggenommen und du hast halt die Säure, die dieser Vegetationsverlauf für dieses Jahr im Wein zeigen will, hast du drinnen. Und man könnte sagen, die Steiermark ist die Zukunft bei Rotwein.
Das wäre meine nächste Frage
gewesen. Sehr weit rausgelehnt. Nein, natürlich ein bisschen ein Schmäh. Warum? Weil es an und für sich durch das wärmer werdende Klima, also wir haben immer schöne Reifen gehabt, aber früher hast du halt im Weingarten mehr arbeiten dürfen, dass du doch harmonische Reife bei den Rotweinen zustande gebracht hast. Das geht heute fast von selber. Mhm. Und wir aber jetzt ohne Kraftanstrengung und doch schöner Gerbstoffharmonie eine sehr frische Säure bei den Rotweinen haben.
Also ist es vielleicht doch die Zukunft.
Hm. Wer weiß.
Naja, vor allem, ich meine, wenn du jetzt da halt alte Blaufränkisch Reben stehen hast und so.
Naja, ah, gar keine schlechte Idee.
Also das finde ich schon sehr gut.
Aber euer Fokus liegt dann halt trotzdem auf dem Weißweinbereich. Habt ihr mehr Sauvignon oder mehr Morion?
Sauvignon ist flächenmäßig an erster Stelle.
Schon, gell?
Bei den Weißen und gefolgt eben von Chardonnay, Weißburgunder. Hm. Daneben haben wir eben auch noch den Weltschriesling, Grauburgunder und unseren roten Traminer. Mhm.
Wobei der rote Traminer und der Grauburgunder, glaube ich, nicht einzeln ausgebaut werden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Doch.
Na doch, also es werden beide für sich vinifiziert. Es ist aktuell so, dass beide auf der Maische vergoren werden. Und die Maische, also wir haben aktuell drei Maischegärer im Programm. Mhm. Den Sauvignon Urban, den Grauburgunder und den Traminer.
Ah, okay.
Also, der Sauvignon hat alle drei Spielarten, er ist einziger Wein, also von Oppoklinie, die Haarlinie und Maischevergorene, genannt dann Urban, nach dem heiligen Urban, weil am höchsten Punkt von unserem Weinberg steht der Materl mit dem heiligen Urban und mit dem Christus, dadurch eben Urban. Und Grauburgunder und Traminer, also da wird jeweils immer die ganze Menge, was wir ernten dürfen, wird auf der Maische vergoren. Die Maischegärer ist bei mir immer für die Zeit der alkoholischen Gärung, das ist meistens so zwischen 8 und 14 Tagen Maischekontakt, gerebelt wird alles und dann eben 2 Jahre in den Fässern und gefüllt.
Dieses Thema Maischegärung, hast du das auch gleich von Anfang an gestartet? Also wie ihr Richtung Biodünger gegangen seid, hast du dann auch gleich gesagt, so, und mit Maische arbeiten wir jetzt auch anders?
Ja, also 2005 umgestellt und mit 2006 die ersten Maischegärung, oder seit 2006 Maischegärung mit begonnen mit Sauvignon Urban und mit Traminer. Mhm. Der Grauburgunder ist dann 2012 dazugekommen.
Ah ja, dann hast du ein bisschen später dazu gegeben.
Ja, es war schon, also Kontakt, für mich war der Maischekontakt auch so, gerade eben der Sauvignon war so ein bisschen auch ausschlaggebend, weil wenn du presst, holst den Saft sozusagen raus und wenn du dann die Presse ausleerst, wir tun ein bisschen Schnaps brennen, also teilweise, damit habe ich das halt noch einmal eingemeischt, um einen Dresdnerbrand oder Kapper zu machen. Und wenn es kein Bedarf war, dann ist es eben gleich zurück in den Weingarten gebracht. Ich habe das immer gleich, also von der Presse auf die Traktorkiste in den Weingarten gleich flächenmäßig verteilt, wo es halt, sage ich mal, wo ein bisschen Bedarf an biogenem Material war. Aber bei diesem Ausleeren der Presse, wenn du die aufgemacht hast, also für mich war das so die Wahrnehmung und du riechst dort eine und oder kannst natürlich auch noch kosten und essen und denkst dir, da ist so viel Aroma und Geschmack drinnen, irgendwie schade. Schon auch natürlich Kontakt mit Maischegärern gehabt und ja, sozusagen war das Herz offen auch für Maischegärung. Und natürlich durch den Rotweinanteil sowieso. Ja, Usus im Betrieb von der Art der Vinifikation war sehr üblich und war dann dazu nur mein kleiner Schritt.
Weil du sagst, Kontakt zu Maischegärern gehabt, was waren da damals so die Sachen? Habt ihr da schon Kontakt zu den ganzen slowenischen Geschichten gehabt? Oder woher sind diese Inspirationen auch so ein bisschen gekommen? Oder hat es da schon andere Sachen geben, die er
damals schon... Ja, Krauner, Grafner sozusagen war sicher ein Thema, der das gemacht hat, der ja auch dann dort schon mit Amphoren gearbeitet hat. Und das war eigentlich das Um und Auf für mich. Ne, die Slowenen haben natürlich auch angefangen, wobei dort habe ich jetzt aber weniger, nicht so viel Kontakt gehabt. Aber es war sozusagen für mich ausreichend.
Ich habe nur eine Spezialfrage. Ihr wart von Anfang an diese 5 Mitglieder bei Schmecke das Leben. Ja. Klopft manchmal wer an und sagt, hey, will auch dabei sein?
Ja, also jetzt vielleicht so direkt nicht, aber natürlich der ein oder andere hätte möglicherweise Interesse oder hat Interesse, teilzunehmen oder teilzuwerden von der Gruppe, ist sicherlich ein schwieriger Punkt oder schwierig, wie soll ich sagen, weil die Gruppe ist das, was sie ist. Das sind diese 5 Familien, die da dahinter stehen, das heißt diese Menschen, die da Teil dessen sind, was hier gewachsen ist. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwas, ohne jetzt auch wertfrei ist, nur als Feststellung, egal welcher Mensch das wäre, also das ist nur meine persönliche Sicht, dass wenn wir jemanden dazu nehmen würden, wäre die Gruppe nicht mehr das, was sie ist. Das ist einfach diese Verbindung, die wir haben, also das, was uns verbindet, ist eben was ganz Besonderes.
Ja, und ich meine, ihr habt das halt alles auch gemeinsam erlebt, ne? Also das geht sich halt auch einfach nicht aus, wenn du jetzt irgendwie einen Sechsten dazustößt, der halt nicht diese Geschichte, die ihr alle seit 2005 quasi mehr oder weniger da erlebt habt, nicht erlebt hat.
Ja, aber es ist auch das natürlich, du hast vollkommen recht, aber auch das, was es heute noch, die Verbindung gelebt wird, wie sie gelebt wird. Und dann ist natürlich, wir haben sehr viele Freunde, jeder Einzelne sozusagen, weltweit, Weinbergkollegen. Und wen nimmst du dazu, wen nimmst du nicht dazu? Mhm. Und das
stimmt schon.
Wäre ein sehr schwieriger Part. Ja.
Alleine
ja.
Der Selektionsprozess, dass du dann sagst, Es ist ja auch
so, wir haben, wenn man jetzt will, unsere Vereinsstatuten, die nicht existieren, sozusagen, es ist einfach immer das gesprochene Wort, der Erfahrungsaustausch, das ist das, was uns verbindet. Und
ja, alleine, dass es nicht dieses Vereinskonstrukt gibt, das müsste es alles geben, würdet ihr wirklich mehr dazu nehmen?
Ab irgendeinem Zeitpunkt. Das war einfach was ganz anderes. Ja,
das sind aber nicht wir. Ja. Das ist es nicht.
Haben wir das jetzt beantwortet?
Ihr werdet sonst einfach die 100. Demeter-Untergruppe quasi, das ist eh auch cool. Aber
dissen wir nicht die Demeter-Untergruppe?
Nein, das ist ja kein Diss, aber das ist halt was anderes, weil ich sage, ja passt, wir sind da jetzt einfach ein Zusammenschluss, der möglichst viele zusammenbringen soll, die sich einfach austauschen können in dem. Fair enough. Aber ihr seid ja als Gruppe ein ganz anderes Konstrukt und ihr habt eine ganz andere Verbindung, als wir einfach, ja, wir setzen sie da zusammen, damit wir ein bisschen über den Wein diskutieren.
Genau, und das ist auch so, was wir früher schon gehabt haben, das Thema, dass man mehr Flaschen produzieren würde. Da ist komplett, das wäre das dieselbe Gefahr oder zwangsläufig, einfach wenn du jetzt jemanden dazu nimmst, dann hast du nicht mehr diese Verbindung.
Voll.
Das ist, ich schließe es nicht aus, ob das irgendwann einmal passiert. Ich werde auch nicht ewig in diesem Leben hier sein und die nächsten Generationen kommen ja auch.
Ja.
Fair enough.
Das ist ja auch spannend. Und aber schauen wir, was die Zukunft bringt. Aktuell würde ich nicht sagen, dass das ein Thema ist.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was morgen ist.
Und was mich auch noch interessieren würde, wieder ganz ein anderes Thema. Und zwar, wenn wir im Bereich Gästezimmer und Gästebewertung und so weiter sind. Also Bewertung macht es ja nicht, ihr habt ja keinen Buschenschank in dem Sinne, ihr habt wirklich nur die Gästezimmer. Habt ihr Buschenschank irgendwann zwischendurch immer wieder überlegt gehabt? Oder war das von Anfang an einfach ein, nein, das macht man nicht, das macht man nie?
War nie mein Thema, weil es ist die Arbeit so ausreichend, die Beschäftigung.
Das glaube ich.
Mit Buschenschank, das wäre zu intensiv.
Ja. Und mir würde es interessieren, die Gäste, die kommen. Ihr habt jetzt ja wirklich 10 Zimmer plus 2 Apartments. Kommen die großteils wegen des Weins? Und wenn es nicht wegen dem Wein kommen, wie reagieren sie auf eichere Weine? Hat sich das geändert in den letzten Jahren?
Ja, wir haben natürlich Stammgäste. Ich sage, die meisten Weine. Die Gäste sind wegen dem Platz an und für sich. Das, was da ist, der alles, wenn sie ihr Frühstück zaubert sozusagen, das Frühstücksbuffet, die Weine sind genauso ein Teil dessen, was da ist. Es ist nicht so, dass jeder Gast automatisch dann die Weine trinkt oder unbedingt sagt, ja, wegen den Weinen. Also da sind die Weine eher im Background. was das betrifft, weil sie auch, also wir haben auch Gäste, die jetzt oder denen unsere Weine aktuell nicht so schmecken, die andere Weinstile bevorzugen. Mhm. Also das ist kunterbunt gemischt. Mhm. Wir haben ja auch eben bieten Yoga-Retreats an,
ja.
Haben ein eigenes Haus der Stille, also ein Yoga-Haus sozusagen. Das ist natürlich auch ein Bad der Gäste, die hier sind. Und das ist für mich spannend, dass schon auch immer wieder Yoga-Teilnehmerinnen, meistens sind's halt, ist es die weibliche Seite, es sind aber Männer auch dabei. Mhm. Aber schon, also manche trinken gar keinen Alkohol, klar, während des Retreats und nachher am Abend ein Glas oder zwei, dass da schon mehr Resonanz ist, als ich gedacht hätte. Mhm. Weil sie einfach offener sind auf eine gewisse Art und Weise und halt teilweise auch fühlen oder spüren, was im Wein steckt.
Ja. Mhm.
Also das ist dann für mich auch immer eine sehr schöne Freude.
Mhm. Ja, sehr cool.
Das zu sehen, ja.
Ich wollte da eh noch ganz anschließen eigentlich in diese Richtung. Ihr macht ja nicht nur das Weingut, biodynamisch, wenn man so will. Es gibt ja genug Weingüter, die sagen, ja passt, wir sind ein biodynamisches Weingut, Punkt. Ihr lebt das ja schon insgesamt. Wie hat sich das entwickelt und wie hat sich das auch beeinflusst gegenseitig? Also war es zuerst dieser biologisch-biodynamische Gedanke nur aufs Weingut gesetzt oder war das von Anfang an eigentlich was, wo ihr gesagt habt, das wollen wir in unser gesamtes Leben integrieren?
Es hat am Anfang ein bisschen mit den Kindern angefangen, die gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt haben. Wir waren immer schon ein bisschen mehr auch, sagen wir mal, dort auf der homöopathischen Seite bei der medizinischen Versorgung. Und dann war eben auch naheliegend, dass man gesagt hat, okay, Bioprodukte sind etwas dienlicher. Das heißt, auch von der Eigenversorgung bei uns war zuerst eher, dass du sagst, du kaufst Bioprodukte ein, also schon die Entwicklung in diese Richtung. Und dann war es natürlich auch naheliegend, den Hof in diese Richtung zu vinifizieren oder zu bearbeiten. Und das ist dann sozusagen Hand in Hand gewachsen. Mhm. Und auch der Umgang und das Bewusstsein mit dem, was du jetzt machst, was du jetzt einkaufst, konsumierst und auch das Arbeiten am gesamten Gehöft. Weil ich sage, ich bin ein Verwalter, der in der Zeit, wo ich lebe, in dem Leben da sein darf, das bewirtschaften darf, da trage ich Verantwortung. Und ja, dem schaut man halt, dass man das so gut es geht Rechenschaft macht oder das Beste draus macht. Und das ist eben auch mit den Gästen, also es sind mittlerweile so, wir haben uns auch von der Zimmervermietung zertifizieren lassen aktuell, also ist schon seit einigen Jahren. Das heißt, die Gäste bekommen auch alles Bioprodukte.
Eben, ja.
Natürlich, wo es geht, sind es Demeter, aber es kriegt man nicht immer alles. Aber ja, das ist uns ein Anliegen, das eben auch so zu teilen und anzubieten.
Hm. Das finde ich schon spannend, weil das halt wirklich so vollumfänglich gelebt wird und auch ihr das auch so kommuniziert. Ne? Wenn ihr auf die Website geht, dann ist das auch so kommuniziert, dass eben nicht nur der Wein halt biodynamisch ist und dann schauen wir halt, dass wie es viele machen, halbwegs bei den Zimmer alles dann, ja, biologisch eh klar, aber dass ihr wirklich da den Schritt geht und sagt, hey, wir lassen sogar die Zimmer zertifizieren, ist schon extrem spannend, habe ich das selten so gesehen, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, den ganzen Betrieb oder auch den ganzen Gästebetrieb biologisch zertifizieren zu lassen, ist einfach schwierig, ne?
Also es ist nur, dass das die Speiseverpflichtung ist zertifiziert, ja. Für die Zimmer gäbe es.
Gibt es wahrscheinlich gar nichts.
Ich glaube auch, dass irgendeine Form von, weil ansonsten ist das ja alles.
Ja, das ist bald Teil von uns, das, was wir sind, was wir leben oder denken. Ne? Es ist ja auch das gesamte Anwesen, also so wie es heute ist oder wie es auch unseren Zimmergästen anbieten können. Das ist gewachsen und hat halt schon mit unserem Zugang, mit unserem Bewusstsein, mit dem, was wir ihnen anbieten wollen, mit dem auch dem Wissen der Natur gegenüber sozusagen, dass man das so weit es geht halt mit anbietet und präsentiert und nutzbar macht.
Hm. Roland, du arbeitest jetzt 20 Jahre lang biodynamisch. Ich finde, da kann man schon so ein Fazit ziehen. Ist es ein positives?
Blöde Frage.
Ich will die Antwort hören.
Eine geile Geschichte.
Sehr gut. Das wollte ich hören.
Das ist die einzige richtige Antwort darauf. Also, ja, glaubst du, ich würde das so lange machen?
Es ist schon sehr spannend für mich selber, weil es eben nicht aufhört. Ich habe zwischendrin einmal eine Phase gehabt, da bin ich ein bisschen angestanden, weil du kommst dann so in deinen Arbeitsrhythmus rein, was du machst, die Tätigkeit, natürlich kann man sagen, weil manchmal denke ich mir selber als Weinbauer, die vier Jahreszeiten. Jedes Jahr aufs Neue fängt sozusagen derselbe Naturmodus an, zieht sich Austrieb, Blüte in den Sommer hinein, die Trauben, sie reifen, es kommt die Ernte und der Modus und dann kommt eben Ernte und Vinifikation. Ist ja auf einer gewissen Art und Weise, könnte man nüchtern betrachtet sagen, ist immer dasselbe. Natürlich ist es nicht dasselbe, weil es gibt kein Jahr zweimal und auch die Herausforderungen gibt es nicht zweimal. Jedes Jahr ist anders. Aber zwischendurch habe ich es trotzdem geschafft, im Negativen, sage ich mal, so ein bisschen fast so in einen Ruhepol zu kommen oder wo man sagt, so ein bisschen festhängen für mich selber, wo ich gemerkt habe, ich stehe irgendwie an, mir fehlt der Input für was Neues oder was soll ich jetzt noch Neues machen oder verändern. Und das war für mich dann auch schön, das zu erkennen und auch es wieder zu schaffen, neue Inputs zu bekommen für mich selber. Weil das hat mich auch ein bisschen, sage ich mal, traurig gemacht. Ich merke, nein, das kann es ja nicht gewesen sein. Also das wäre jetzt fast deprimierend, um das nicht zu sagen. Und das war aber Gott sei Dank, hat sich das in Luft aufgelöst und sozusagen, dass du doch wieder weitergekommen bist oder weiterkommst, so wie ich es auch gesagt habe, es hört ja eh nicht auf. Ne? Es ist ein permanenter Prozess des sich Auseinandersetzens mit der Natur. Das ist ja das Faszinierende. Die Natur bietet dir immer alles an, aber du selbst musst halt so weit sein und offen zu sein, bereit sein, das wahrzunehmen und zu sehen.
Aber wie hast du es geschafft, wieder eine neue Inspiration zu kriegen?
Das sind verschiedene Faktoren im Leben, die einfach Einzug gehalten haben oder was sich verändert hat. Ich sage, Leben ist Veränderung. Das ist jetzt nicht ein Punkt alleine, sondern das sind mehrere Faktoren. Auch neue Menschen, die ins Leben treten, die man kennenlernt, Erfahrungsaustausch. Es ist eh das, was man, so wie das Leben funktioniert, aber auch dann, was man selber wahrnimmt. Und ich bin an und für sich jemand, der wenig liest. Also ich lese nicht sehr viel, auch zu Schulzeiten schon nicht. War nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber es ist so, und das habe ich auch gelernt, es gibt immer alles Mögliche. Also, und wenn irgendwo ein spannendes Buch kommt oder es für mich sein sollte, dann findet es den Weg zu mir. Und da bin ich immer ein bisschen offen, was jetzt Natur in dem Sinne oder auch eine gewisse Form der Spiritualität und Bewusstsein betrifft, bin ich offen und freue mich, wenn etwas passt, wenn ich da was Passendes finde. Auch in der Summe, man letztlich beim Wein, wenn man sagt, Wein ist natürlich ein Genuss, man soll nicht viel oder darf ja gar nicht von Gesundheit sprechen. Man eins beim Wein, was man eh weiß, ist natürlich, der Alkohol ist drin und das ist ganz klar. Ja,
logisch.
Aber für mich ist ja schon auch die Basis meines Arbeitens, sage ich mal, ich arbeite eben, wie eingangs erwähnt, dass ich die Lebensenergie sozusagen im Wein erhalten will, dass der Konsument, der sich für meinen Wein entscheidet, sie im Glas findet. Und das ist die Übernahme meiner eigenen Verantwortung sozusagen der Natur und dem Konsumenten gegenüber. Und der Konsument hat dann seinen Part der Verantwortung, wie viel er trinkt.
Korrekt.
Stimmt, das kannst du bestimmen für die Leute. Das müssen
sie
schon selber
machen. Nein, das müssen sie selber machen. Sie müssen sich auch selber darauf einlassen, sie müssen auch Zeit lassen bei dem Glas Wein, weil wenn ich das einfach nur belanglos runterschütt, dann werde ich nie irgendwas spüren drin und dann werde ich mich nie damit beschäftigen können. Ein bisschen Verantwortung liegt beim Konsumenten, beim Endkonsumenten schon auch.
Gut. Meine Frageliste ist fast zu Ende, Michi.
Yes, na dann.
die letzte Frage, die wir allen stellen. Und zwar, wie geht's weiter? Wie schaut eure Zukunft aus?
Ja, das ist eine Frage, die man sich wahrscheinlich sehr oft stellt.
Manche mehr, manche weniger. Manche sagen, boah, keine Ahnung.
Ist eine spannende Frage, wie es weitergeht, weil ich gerade für mich mit mir selber daran arbeite, mehr im Jetzt zu sein.
Mhm. Entschuldigung, dass ich die rausgehauen habe.
Nein, das Leben ist Übung und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und diese Dinge gelingen einem ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich bin sehr viel mit mir selber beschäftigt, mit meiner persönlichen Entwicklung. Und das aber parallel geht mit meinen Weingärten, mit den Rebstöcken und mit meinen Beinen. Weil auch die, wenn man sagt, es gibt eine Entwicklung in den Weinen, geht das parallel mit meiner persönlichen Entwicklung. Und da bin ich gerade für mich eben wirklich daran zu üben, mehr im Jetzt zu sein, die Dinge zu nehmen, so wie sie sind und noch mehr ins Vertrauen zu kommen. Und das ist für mich, sage ich mal, auch die beste Voraussetzung und die beste Basis für die Zukunft. Weil in dem Sinne ist die Zukunft gesichert, was auch immer sie bringen mag.
Fair enough.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja,
ne?
Ist es.
Ja, herrlich. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein haben dürfen. Danke, dass du uns das alles so offen erzählt hast, deinen Weg so preisgegeben hast quasi. Es war sehr, sehr spannend zuzuhören. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Könnt uns gerne per Mail schicken, entweder an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nur an einen oder eine von uns beiden, weil sonst ist ja keine Überraschung mehr, was als nächstes kommt. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Dort könnt ihr uns auch bewerten. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch auch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.